Man erzählt von Augustinus, der im 4. Jahrhundert gelebt hat, dass er mal an einem Schriftstück sehr, sehr lange gearbeitet hat, und zwar über die Dreifaltigkeit oder die Dreieinigkeit Gottes. Und als er über Jahre an diesem Schriftstück gearbeitet hat, da ging er einmal am Meer spazieren und beobachtete einen Jungen, wie er mit einem Löffel aus dem Ozean Wasser nahm und dann am Ufer in eine Grube das rübergetragen hat. Und er beobachtete eine Zeit lang diesen Jungen und dachte sich, na, ob das wohl klappen würde, und ist hingegangen und hat gefragt, was er da macht. Und der Junge sagte, ich schöpfe den Ozean leer. Ich werde mal das Wasser rüberschöpfen. Vielleicht in der Urlaubszeit wird das mal ein bekanntes Bild sein für den einen oder den anderen. Und dann könnt ihr auch über diese Predigt noch ein bisschen weiter nachdenken. Nach einer Zeit sagte Augustinus, Junge, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und da erzählte der Junge wohl Augustinus und sagte, wissen Sie oder weißt du, ich werde das eher schaffen, als du deine Erkenntnis über die Dreieinigkeit Gottes aufs Papier bringst. Und es hat wirklich Jahre gedauert. Also der Junge hat sich da ein bisschen auch lustig gemacht und hat dann später wohl auch den Löffel mit dem Gehirn von Augustinus verglichen, ja, womit man das Rüberschöpfen versucht, den Ozean mit Gott, und die kleine Grube, das ist mit dem Schriftstück, das man dann geschrieben hat. Ob diese Geschichte wahr ist oder nicht, weiß man bis heute nicht. Sie wurde erst im Mittelalter aufs Papier gebracht, aber immer wieder von Mund zu Mund weitergegeben, so, und ist in die Geschichte eingegangen. Augustinus ging wohl in sich nach dieser Geschichte, betete und verfasste danach, so gut er konnte, das Buch über die Dreieinigkeit Gottes. Ich möchte heute über die Erkenntnis Gottes sprechen und da auch ganz klar noch ein paar Linien und ein paar Anwendungen für uns finden. In Jeremia 9, da lesen wir in 22 und 23. Vers, so spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin. Besser gesagt sogar, und mich erkenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Wenn wir im Leben klug sein wollen, dann sagt dieser Vers, womit sollten wir uns beschäftigen? Mit der Erkenntnis Gottes. Wenn du jetzt deinen Abschluss feierst oder auch gerade ein Zeugnis bekommen hast, dann rühme sich nicht in erster Linie der Noten, die da geschrieben stehen, sondern rühme sich dessen, dass du im Gottesdienst hier bist und an der Erkenntnis Gottes arbeitest. Rühme sich dessen, dass du in den Urlaub fährst und sagst, ich möchte Gott erkennen, seine Weisheit, aus dieser möchte ich schöpfen, und ich möchte mich da weiterkommen im Sommer, dass ich in der nächsten Zeit Gott mehr erkenne. Die Offenbarung Gottes, es gibt verschiedene Wege, wie man an die herankommt. Ein Weg ist, wenn Menschen sich hinsetzen und überlegen, wer ist denn Gott, und machen sich dann ein Bild draus. Der andere Weg ist, wenn man das Geoffenbarte entdeckt. Wenn man Gott Gott sein lässt, ihn seine Wege auch so lässt, wie er sie gewählt hat, sich zu offenbaren, und wir sind auf dem Weg hineinzuschauen, wer doch Gott ist und wie man ihn erkennt. Man nennt das auch die Selbstdarstellung Gottes. Wenn Gott sich in einem Bild oder in irgendwelcher Form offenbart, er stellt sich selber dar und wir sind dabei, das zu erkennen. Im Gegensatz zum philosophischen Ansatz, den ja auch sehr viele Menschen praktizieren und auch auf gute Gedanken kommen über Gott, wenn Menschen sich ein Bild machen und Gott dann sich ausmalen. Wahrscheinlich werden wir unser Leben lang dran arbeiten. Wir werden Gott nie in aller Fülle erkennen können. Und vielleicht, und das ist auch so mein Denken, werden wir auch im Himmel noch Gott erkennen. Und zwar nicht sofort in allen Stücken gleich, sondern wir werden dran arbeiten, Gott immer mehr zu erkennen. Ich glaube, das wird eine gute Aufgabe sein für uns. Klar werden wir Christus sehen, aber auch da werden wir die Ewigkeit verbringen mit Gott zusammen und seine Eigenschaften werden wir dort mal sehen. Bei dem Ganzen sollten wir uns ganz bewusst sein, wer wir sind und wer Gott ist. Wir sind in unserem Denken begrenzt. Und das hat der Junge dem Augustinus sehr deutlich gemacht. Und das Begrenzte kann das Unendliche nicht fassen. Das Unbegrenzte. Und deshalb sprechen wir in der Theologie, dass es immer diesen Wesenszug da sein oder wir werden sie beibehalten. Das Begrenzte kann das Unbegrenzte nicht erfassen. Aber wir dürfen ein Stück von Gott erkennen. Und im Leben immer mehr. Wir dürfen Gott kennenlernen. Und wisst ihr, das, was ich an Gott entdecke, begeistert mich so sehr, dass ich davon mehr haben möchte. Ich möchte Gott immer besser kennenlernen. Er hat mir sich selber offenbart, wo ich noch jung war, klein war, hat er sich mir gezeigt. Ich durfte sagen, ja, diesem Gott vertraue ich mein Leben an. Mit 11 Jahren war so eine bewusste Entscheidung bei mir. Und dann auf dem Weg jetzt, wo wir im Dienst stehen, erkennen wir Gott immer weiter und mehr. Und trotzdem wird einiges verborgen bleiben. Und deshalb freue ich mich auf den Himmel. Der verhüllte Aspekt Gottes wird da sein. Aber das, was offen ist, das, was geoffenbart ist, ist so schön, dass wir daran arbeiten dürfen, Gott in unserem Leben zu erkennen. Gott hat sich uns offenbart. Das ist das christliche Bild. In seinem Wort am deutlichsten, in Jesus Christus am greifbarsten. Das ist so. Und nun hat er im Laufe der Geschichte für sich ein paar Namen genutzt, dass wir ihn etwas besser erkennen. Namen haben ja immer eine Bedeutung gehabt zumindest. Und hier bei Gott war das nicht anders. Er hat einige seiner Namen uns mitgegeben. Die bekanntesten habe ich hier abgebildet mit Elohim oder Jahwe, El Shaddai. Das sind so die Namen, die bekannt sind. Gott, der Schöpfer, ich bin, der ich bin, Jahwe, ja, so, oder Shalom, der Herr ist Friede. Aber, lieber Vater, das ist im Neuen Testament nochmal deutlicher zur Sprache gekommen, als Vater offenbart sich uns Gott. Ich möchte heute auf zwei Namen noch etwas näher eingehen, weil sie uns etwas Persönliches offenbaren und etwas, was uns noch mehr begeistert. Wer ist dieser Gott, dem man im 21. Jahrhundert folgen möchte? Wer ist dieser Gott, den man in den Gottesdiensten aufruft, sich ihm zu unterordnen und sein Leben nach seinen Prinzipien zu bauen? Die unterschiedlichen Namen Gottes offenbaren eine tiefe persönliche Beziehung zu Gott, von dem Volk, das diese Namen verwendet, und von den Personen, die sie aussprechen. Durch die Namen Gottes bekommen wir einen spannenden Einblick in den Charakter Gottes, in seine Wesenszüge. Einen Namen, den wir mit Olga auch ganz persönlich erlebt haben, der uns in unser Leben deutlich hineingesprochen hat, ist El Roy. Es war mal ein Ereignis in unserem Leben, 2012 war das. Olga war schwanger mit unserer jüngsten Tochter, mit Linnea. Und das war noch gerade in der Anfangsperiode der Schwangerschaft. Dann sind wir unterwegs gewesen in die Ukraine. also Russland, da wo wir stationiert waren, in Orenburg, nach Ukraine, sind 2000 Kilometer im Sommer. Wir haben uns vorher noch überlegt, sollen wir zusammenfahren, sollen wir nicht. Olga ging es sehr gut, sie hat sich wohlgefühlt. Dann sind wir auf dem Weg gefahren. Unterwegs haben wir das den Kindern erzählt, auf einer kreativen Art und Weise, dass sie noch ein Geschwisterchen bekommen. Und so waren wir unterwegs in die Ukraine. Dort angekommen waren wir bei dem Asow-Meer. Heutzutage kennt man schon, wo das ist. Durch die jüngsten Ereignisse nicht weit von Mariupol waren wir da in einer Freizeit. Nach ein paar Tagen, es war Hitze da fingen bei Olga ziemlich stark die Blutungen an. Und wir konnten die nicht stoppen, wir waren weit weg von der Stadt, also 40, 50 Kilometer von Mariupol. In der Freizeit gab es auch nicht unbedingt jetzt Ärzte oder so, und dann hörten die nicht auf. Es dauerte ziemlich lange und wir waren schon verzweifelt. Und ein Abend, und das ging in die Nacht rein. Da haben wir gesucht nach Wegen, wie wir nach Mariupol kommen, in die Stadt, um ins Krankenhaus zu fahren. Und in dieser Zeit, wo wir das überlegt haben und mit Gott gesprochen haben und nicht wussten, wie es jetzt ausgehen wird und wie die Gesundheit dann ausgehen wird, da gingen wir nochmal an den Strand spazieren, und da war eine christliche Jugendgruppe. Und sie hat ihr Abschlussfest von der Freizeit gefeiert und haben mit Lichtern groß auf dem ganzen Strand den Namen Gottes El Roy draufgeschrieben. Und wir haben schnell reingeguckt. Es heißt: Gott, der mich sieht. Gott, der mich persönlich sieht. Gott offenbarte sich Hagar, glaube ich, war das, in der Wüste. Und das war so ein Sprechen Gottes zu uns. In unserer Situation: Gott, der mich sieht. Das war so ermutigend, so beruhigend, dass Gott da ist. Wir haben alles Mögliche in die Wege geleitet. Ein junger Mann hat sich bereit erklärt, der auch in Mariupol zu Hause war, uns ins Krankenhaus mitzubringen, mitzubegleiten. Wir sind dahin gekommen, und der Arzt, der da war, hat erstmal mit mir ordentlich geschimpft, was bin ich doch für ein Vater und ein Mann, der seine Frau über so viele Kilometer fahren lässt, obwohl sie schwanger ist. Das war eine eigene Geschichte. Und dann sagte er: Es gibt keinen Weg. Wir müssen ausschaben. Und wir haben gesagt: Nein, bevor wir die Untersuchungen nicht alle gemacht haben, machen wir das nicht. Wir werden das nicht machen. Da war der zweite Mal am Schimpfen. Und irgendwann mal hat er eingewilligt, gesagt: Okay, ich gebe ihr ein paar Medikamente. Und dann lassen wir sie über die Nacht, morgen machen wir die Untersuchungen. Und ich bin weggefahren. Aber mit dem Gedanken: Gott, der mich sieht. Ist das nicht beruhigend? Nächsten Tag bin ich wieder ins Krankenhaus gefahren von der Freizeit. Da gab es auch ein paar Verantwortungen. Aber dann wieder nach Mariupol, bin angekommen, und der gleiche Arzt sagte: Glück gehabt, das Kind lebt. Er wusste selber nicht genau, wie das passiert ist, aber er sagte: So ist es eben. Und wieder kam der Gedanke: Gott, der mich sieht. Es könnte auch anders gewesen sein. Aber Gott hat uns jetzt haben wir eine wundervolle Tochter, ja, mit 9 Jahren, wir wissen nicht genau, vielleicht waren das Zwillinge, wir haben ja schon eine gehabt oder nicht, das wissen wir nicht. Aber einfach die Geschichte, wie persönlich Gott in einem Namen werden kann, konnten wir durch diese Nächte, durch diese Abende und durch diese Nacht gerade ganz besonders erfahren. Es ist ein Name, und Gott hat mehrere davon. Und dieser Adonai, auf dem möchte ich noch einige Minuten mit euch zusammen stehen bleiben. Gott offenbart sich ungefähr an 440 Stellen in der Bibel mit diesem Namen, Adonai. Das heißt, einige Male kommt er auch in einem anderen Zusammenhang vor als Herr, in Bezug auf Menschen, aber 315 Mal in Verbindung mit Jahwe. Jahwe bedeutet: Ich bin, der ich bin. und eigentlich so in der Dynamik. Ich bin, und dann kommt noch zusätzlich ein anderer Name dazu. Friede zum Beispiel, Shalom. Oder hier, ich bin, und dann kommt Adonai. Und Adonai kann man als Herr übersetzen, mein Herr oder Eigentümer. Es ist mehr ein Titel als ein Name sogar, und Gott gebraucht es für sich. Manchmal in Beziehung zwischen den Menschen auch, zwischen Herr und Sklave zum Beispiel, kommt auch dieser Name zwischendurch vor, aber die meiste Zeit in Bezug auf Gott in der Bibel. Und eigentlich in der Bedeutung, im Gebrauch ist es eine Zugehörigkeit. Es ist mein Herr. Diejenigen, die das aussprechen, Adonai zu Gott hin, bezeugen eigentlich die Autorität Gottes in ihrem Leben, die Anerkennung, Gott ist in Regie, ich gehöre zu ihm. Gott, der Herr. Zum ersten Mal kommt das bei Abraham vor, und ich werde zwei Beispiele nennen, wo es ganz, ganz deutlich zum Tragen kommt. Abraham, und zwar in 1. Mose 15. Da offenbart sich Gott Abraham und möchte ihm sagen, dass er aus ihm ein großes Volk entsteht. Und Abraham, nach all diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht so: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein Lohn ist sehr groß. Da sagte Abraham: Herr, also Adonai, Herr, Jahwe, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Er hatte keine Kinder und deswegen war er am Zweifeln. Wie soll das gehen? Und spricht Gott mit Adonai an: Mein Herr, wie soll es gehen? Jahwe. Kurze Zeit später geht die Geschichte weiter und Gott sagt zu ihm: Nicht nur das, dass du Kinder bekommst und große Nachkommen haben wirst, sondern ich gebe dir auch Land, Besitz. Und auch da glaubte, nach einer Zeit lang steht es da, und er glaubte dem Herrn, also Jahwe, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Und er sagte: Herr, Adonai, Herr, Jahwe, woran soll ich erkennen, dass ich es in Besitz nehmen werde? Und dann spricht Gott nochmal weiter zu ihm. Diese Stelle sagt mir aus, dass der Herr, wenn man ihm Vertrauen schenkt, dass das der eigentliche Glaube ist. Wenn man zu Gott Adonai sagt, mein Herr, dann vertraut man ihm, und das rechnet Gott uns zu Gerechtigkeit an. Das Leben Gott zu unterordnen ist das, was hier gefragt ist und was hier auch zu tragen kommt. Anerkennung der persönlichen Herrschaft im Gottes ist im Bund mit Abraham sehr deutlich zu sehen. Ein zweites Beispiel ist der König David. Ein Mensch, der auch so eine Aussage getroffen hat und sagte: Ich sage zum Herrn, zu Jahwe, übrigens Luther, wo er übersetzt hat, hat er die Schwierigkeiten gehabt. Wie trennt er Jahwe, ich bin der ich bin, immer hinzuschreiben ist ja nicht so einfach, und Adonai, der Herr oder mein Herr, und hat er so gelöst, dass er mit Großbuchstaben, oder in unserer Bibel zumindest ist es so gezeichnet, wenn Jahwe gebraucht wird, ist mit Großbuchstaben Herrn geschrieben, und wenn Kleinbuchstaben, dann ist es Adonai. So kann man das so ein bisschen für uns auseinanderhalten. Im Russischen, und da habe ich ja die Übersetzungen auch für die ukrainischen Gäste, die das schauen, ja, mal reingebracht, da wird es nochmal anders gebraucht. Da werden auch wirklich zwei unterschiedliche Namen immer wieder zwischendurch gebraucht. Und hier sagt David: Du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Persönliche Anerkennung der Herrschaft Gottes. Es geht um ein persönliches Herrschaftswechsel. Ja, weg von dem Gedanken, ich möchte über mein Leben selbst bestimmen, hin zu dem Gedanken, der gute Gott soll mich führen. Ihm vertraue ich. Ihm unterordne ich mich. In unserer Gesellschaft ist der Gedanke eigentlich fremd, dass man sagt, es steht jemand über mir und ich gebe freiwillig das Ruder meines Lebens aus der Hand. Will ich das, fragt man sich. Lasse ich überhaupt zu, dass jemand in mein Leben hineinspricht? Dem westlichen Denken ist es fremd. Und da sollte man zur Klarstellung vielleicht noch ein paar Gedanken geben. Gott unterdrückt nie. Er ist kein willkürlicher Herrscher, der seine Untertanen unterdrückt. Umgekehrt, unter seiner Regie entfalten sich seine Leute. Er gibt seinen Untertanen Sicherheit, Geborgenheit und Hoffnung. Und er lädt jeden Einzelnen zu dieser Schirmherrschaft ein. Die Umstellung, meine ich. Zu seiner Schirmherrschaft zu kommen, lädt er ein. Er sagt, dass wenn du ein paar Hausregeln in meinem Haus beachtest, dann leben wir richtig gut zusammen. Und wir sprechen auch unter der zweiten Bekehrung oder verstehen so etwas auch unter wie die zweite Bekehrung. Die eine ist, wenn man Gott als Retter anerkennt, Jesus als Retter in das Leben aufnimmt. Und die zweite Entscheidung, und meistens wird das in der Taufe sichtbar, sagen wir, ist, wenn man sagt, Herr, Jahwe, du bist mein Herr, Adonai. Ich unterstelle mein Leben dir. Auffallend ist, dass diese Aussage und vielleicht die Praxis für uns sehr, sehr schwierig ist. Gehorsam zu sein einem Herrn, den man nicht sieht, der aber seine Prinzipien klar dargestellt hat, ist nicht einfach. Und da möchte ich uns zur Ermutigung auch zwei Beispiele geben, die uns irgendwo auch zeigen sollten. Es ging nicht nur uns so, dass wir Schwierigkeiten mit dem Gehorsam haben. Einer ist Mose. Als Gott Mose beruft, einen besonderen Auftrag zu erfüllen, da spricht zwar Mose zu Gott und sagt, Jahwe, ach mein Herr Adonai, und sagt, wie soll das gehen, wie soll ich diesen Auftrag erfüllen, ich bin doch nicht beredt, also das heißt, ich kann doch nicht gut sprechen. Und später sogar sagt er, ach mein Herr, sende, wen du senden willst, nur nicht mich. Ja, so in die Richtung. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Ich fragte mich immer wieder, warum Gott so zornig wurde mit einem Menschen, der so mit der Frage hadert. Und ich denke, eins der Gründe ist, einerseits nennt er ihn Adonai und andererseits vertraut er ihm doch nicht ganz. Das ist Mose in dieser Situation. Es gab viele andere, wo er sich komplett unterordnet hat. Aber in der Anfangsphase, den Auftrag anzunehmen, tat er sich nicht einfach. Der zweite ist Gideon, ein Mann Gottes, lebte in einer nicht einfachen Zeit in Israel. Und da wandte sich der Herr, ich lese mal den Text ab 14, zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel retten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm, ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Also Adonai. Ne? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Und Jahwe sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade gefunden vor dir, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Und dann geht weiter das Gespräch zwischen Gott und Gideon, und Gott lässt sich drauf ein und gibt ihm noch ein Zeichen und so weiter. Diese Geschichte zeigt mir, Gehorsam ist nicht einfach. Sich Gottes Wort, Gottes Willen zu unterordnen, ist auch nicht einfach. Aber Gott verurteilt auch nicht diese Männer, dass sie mit ihm noch sprechen und das aushandeln und um Zeichen bitten. Der Herr ist kein willkürlicher Retter, der uns unterdrückt, sondern mit uns spricht und wir können uns auf ihn einlassen. Ich gehe zu der Praxis rüber. Im Neuen Testament finden wir die Aufforderung, sich Gott zu unterordnen. In Jakobus 4, da lesen wir, ordnet euch Gott unter. Wisst ihr, das ist ein guter Aufruf. Es ist gut gemeint für unser Leben, sich Gott zu unterordnen. Nur die Frage wird sein, wie kann ich das zeigen, dass ich mich Gott unterordne? Übrigens, hier im Neuen Testament steht jetzt nicht Adonai, aber der Gedanke ist der gleiche. Und das ist so schön. Ja, Gott hat sich offenbart wie mein Herr und hier fordert er auf, ordnet euch Gott unter. In Matthäus 7, da lesen wir, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und das geht, da geht es nicht um die Werkgerechtigkeit, dass man durch Werke gerettet werden kann, sondern es geht darum, dass man wirklich in dieser Unterordnung vor Gott leben kann und sollte. Und das können wir zeigen dadurch, dass wir in Versuchungen ganz bewusst sagen, Gott, du bist mein Herr. Wenn wir abends mal am Fernseher sitzen und die Serie noch läuft und die nächste kommt gleich und dann mal mit Gott spricht und sagt, Herr, was möchtest du von mir? Dann ist die Versuchung in einem ganz anderen Licht. Genauso gilt es auch den Jugendlichen oder Teens mit Spielen, Computerspielen und so weiter. Wenn man da schon eine Stunde verbracht hat und dann die zweite anläuft, da mal ein Gebet zu sprechen. Adonai, eigentlich bist du mein Herr. Sag mir, was jetzt am besten für mich dran ist. Was sollte ich tun? Da wird es praktisch. Herr Adonai. In den Entscheidungen des Lebens als erstes Gott zu fragen, ist das den Willen des, Gott, des Vaters tun. Aber auch in unserer Krankheit, in unserer Schwachheit. Herr, du bist der Herr und du weißt, was für mich gut ist. Und ich akzeptiere das und unterordne es und finde meinen Frieden in dir. Ich glaube, da ist die praktische Seite von dem Namen Adonai zu finden. Was hilft mir, sich Gott zu unterordnen? Es gibt sehr viele geistliche Übungen, die dabei helfen, ein Leben sich Gott zu unterordnen. Fasten, beten oder Gesprächen mit anderen, das sind alles geistliche Übungen. Eins möchte ich hier hervorheben, aus 1. Korinther 10, Vers 21. Da sagt Paulus zu den Korinthern, ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Und da spricht er über das Abendmahl. Sich regelmäßig an den Tisch des Herrn zu setzen und über Jesus Christus nachzudenken, hilft mir, sich ihm zu unterordnen. Das Leben zu ordnen und wieder zu sagen, Herr, Jahwe, du bist mein Herr, Adonai. Wo ist es sichtbar? Ich will hier auch zwei Anwendungen nennen. Einmal bei meinem Konstrukt für die Weltanschauung und meiner persönlichen Werte, sich bewusst Gottes Offenbarung unterzuordnen. In unserer Zeit gibt es so viele Weltanschauungen, die uns wegbringen von dem, dass wir Gott als den Herrn anerkennen. In der Schöpfungsgeschichte, in dem wer wir sind, als Mann und Frau oder viele anderen Baustellen oder Weltanschauungen. Und hier noch einmal zu sagen, nee, Gott, deine Werte sind meine Werte. Das ist mein Herr. Und eins aus der Apostelgeschichte 4, Vers 12 möchte ich zitieren. Jesus Christus ist der Stein, den ihr Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Und dann, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesus ist die Rettung. Und da sind wir beim Thema Mission. Warum wir in die Welt gehen? Weil die Menschen Jesus brauchen. Er ist der Herr und er hat es so geordnet. Ich weiß nicht, warum er diesen Weg gewählt hat. Aber Jesus ist der Herr und ihm werden wir unterordnen. Und das Letzte, hier, wann ist es ersichtlich? Und da ist mir eine Begegnung von dem Auferstandenen mit Thomas so vor Augen, wo Thomas was ausspricht? Mein Herr und mein Gott. Das laut mal auszusprechen in der Welt, wo ihr lebt, wo ihr steht, mein Herr ist Adonai oder Adonai ist mein Herr. Das mal vor anderen Menschen publik zu machen, zu wem ich gehöre und wer ich bin, das ist doch so schön. Oder in Römer 14, da steht es noch einmal, aber es wird die Zeit kommen. Also einmal sichtbar, ersichtlich da, wo ich das auch ausspreche und das andere vor dem Herrn werde ich mal stehen. Und in Römer 10 steht es, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden, denn es steht geschrieben, aus dem Alten Testament zitiert, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. Alle werden wir vor Gott mal stehen und da werden wir unsere Knie beugen. Lasst uns die Zeit nutzen, jetzt schon hier es zu tun. Ich wünsche euch als Gemeinde, dass ihr weiter Gott erkennt. Ich wünsche euch, dass ihr jeder persönlich im Sommer Gott mehr erkennt, ein Stück weit von ihm erfährt und in euer Leben aufnimmt und darin Freude findet. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und vielleicht noch einen praktischen Tipp. Lasst uns als Christen aufpassen, wie wir beten. Zu schnell sagen wir in unserem Gebet, Herr, Herr. Vielleicht sollten wir das ein bisschen weniger gebrauchen. Einfach so als Floskel. Und für diejenigen, die zu wenig mit Gott zu tun haben, da wünsche ich euch etwas mehr, den Namen zu gebrauchen. Adonai, mein Herr. Amen.